und Buchholzer Dreieck. 5 Kilometer Stau.
NDR Info. Themen des Tages.
Eines der Themen, die kommenden Jahre dauernd in der Diskussion sein werden, ist der Wehrdienst. Der amtierende und höchstwahrscheinlich im Amt bleibende Bundesverteidigungsminister Pistorius hat nun in einem Interview die Grundzüge seines Vorhabens erläutert, das auch im Koalitionsvertrag verankert ist. Wie lange bleibt der Dienst eine freiwillige Sache? Ein Thema des Tages bei NDR Info heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir schauen außerdem auf die Klimaschutzpläne der künftigen Koalition, auf das Finanzministertreffen der EU im Zeichen der weltweiten Zollkonflikte und auf den Bundesrat, der auch auf Initiative Mecklenburg-Vorpommerns auf eine Erleichterung der Wolfsjagd dringt. Wenn die neue Bundesregierung wie geplant im Mai mit der Arbeit beginnen kann, dann soll es schnell gehen mit dem neuen Wehrdienst. Boris Pistorius sagt, die nächsten Schritte können gleich nach der Regierungsbildung folgen. Im Spiegel kündigt er einen neuen, attraktiven Wehrdienst an. Damit ist auch klar, dass der alte Wehrdienst, wie es ihn bis 2011 gab, wohl nicht sonderlich attraktiv war. Und wenn er sagt, dass sich da bestimmt auf freiwilliger Basis genügend Personen zum Grundwehrdienst melden, dann weiß man auch, falls die Annahme des Ministers falsch ist, kommt die Wehrpflicht zurück. Christina Nagel.
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius seine Pläne für einen neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis vorgestellt. Das Kabinett segnete einen entsprechenden Gesetzentwurf ab, nur zur Abstimmung im Parlament kam es nicht mehr, wegen der Neuwahl. Union und SPD haben nun den Weg freigemacht für einen erneuten Anlauf. Im Koalitionsvertrag haben sie sich klar für einen so wörtlich neuen, attraktiven Wehrdienst ausgesprochen. Ein Dienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basieren soll und sich am schwedischen Modell orientiert. Heißt, alle Männer und Frauen, die 18 werden, sollen in Zukunft einen Fragebogen erhalten. Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen steht es frei, weil sie laut dem Grundgesetz bisher nicht der Wehrpflicht unterliegen. Fragen gibt es laut Boris Pistorius zu Themen wie
Qualifikation, zu Interessen, zu Neigungen, zu Sport, aber insbesondere auch die Frage, wer sich vorstellen kann, freiwillig Dienst bei der Bundeswehr zu leisten.
Wer Interesse signalisiert, kann zu einer Musterung eingeladen werden. Gibt es da grünes Licht, wäre der Weg frei für einen mindestens 6-monatigen Wehrdienst.
Völlig unberührt von dieser Frage bleibt, dass jeder, der den Musterungsfragebogen ausgefüllt hat, natürlich das Recht hat, das verbriefte Recht hat, Kriegsdienst zu verweigern. Auch das bleibt selbstverständlich unbenommen.
Weil sich aber alle gedanklich einmal mit der Bundeswehr beschäftigen müssen, hofft Boris Pistorius, mehr Freiwillige zu finden als bisher. Im besten Fall 5.000 Männer und Frauen, das ist die aktuelle Zielmarke. Parallel soll dafür gesorgt werden, dass auch eine längere Verpflichtung bei der Bundeswehr attraktiver wird. Das fängt bei der Sanierung und Modernisierung von Kasernen an, geht über eine angemessene Vergütung bis hin zu möglichen Prämien. Was aber, wenn der Plan nicht aufgeht?
Sollte das im Bedarfsfall anders sein, dann müssen wir natürlich über auch eine verpflichtende Option nachdenken.
Eine solche Option steckt im Koalitionsvertrag bereits drin. Das schwedische Modell, an dem sich Union und SPD orientieren wollen, sieht durchaus auch eine verpflichtende Einberufung vor, nämlich dann, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Von einer Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht wäre man dann immer noch weit entfernt. Sie ist derzeit schlicht nicht denkbar. Es fehlt an Kasernen, an Ausrüstung, an Ausbildern und an einem Meldesystem. Bevor also Fragebögen verschickt werden können, muss einiges passieren. Als erstes muss die entsprechende Gesetzesgrundlage her. Wenig überraschend würde Boris Pistorius den Entwurf gern selbst wieder ins Kabinett, der dann neuen Regierung einbringen. Als alter und als neuer Verteidigungsminister. Als einer, der schon im Stoff ist und der Druck macht, weil er den neuen Wehrdienst noch in diesem Jahr einführen will.
Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel. Darüber habe ich mit Dr. Christian Richter gesprochen, Oberstleutnant der Reserve und wissenschaftlicher Referent beim German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GIDS, in Hamburg. Kann das, was der Verteidigungsminister da skizziert, also Wehrerfassung und freiwilliger Wehrdienst ohne erneute Zweidrittelmehrheit durchs Parlament, und wann wäre die wieder erforderlich?
Das jetzt skizzierte Modell im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, dieser Basiswehrdienst, dieser freiwillige Wehrdienst mit Wehrerfassung, der kann durch die einfache Mehrheit im Bundestag verabschiedet werden. Das ist kein Problem.
Es wird ja gern auf Schweden verwiesen als Vorbild. Wie und wie gut funktioniert denn da der freiwillige Wehrdienst? Also bekommt die schwedische Armee die Mannstärke, die sie will und braucht? Oder muss man dann eher auf Finnland blicken, wo aber Wehrpflicht herrscht?
Der Vergleich oder der Hinweis auf Schweden ist leider etwas unglücklich. Denn in Schweden, genauso wie in Dänemark und Norwegen, also allen skandinavischen Staaten, herrscht eine sogenannte Auswahlwehrpflicht. Die jungen Menschen in Norwegen und Schweden, sind das Männer und Frauen, werden mit dem Alter von 18 angeschrieben vom Staat und sie müssen sich dann äußern zu Gesundheitszustand, zur psychischen Gesundheit, zu Hobbys und charakterlichen Dingen und zur Einstellung zum Wehrdienst. Und danach kann man sehen, wer interessiert ist an einem Wehrdienst oder den abzuleisten. Jetzt für Dänemark interessant ist kürzlich, dass auch für Frauen ausgeweitet worden. Das wollte man an 27 erst machen, das macht man jetzt auch 26. Das Entscheidende aber ist, dass es in allen drei Staaten kein freiwilligen Konzept ist, sondern in allen drei Staaten gilt eine echte Wehrpflicht. Das heißt, es ist kein freiwilligen Modell. Wenn jetzt jemand da seine Wehrpflicht nicht nachkommt, kann der genauso mit Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen belegt werden.
Wenn in einem späteren Schritt eine Wehrpflicht kommt, dann nach heutigem Stand mutmaßlich nur für Männer, ändert sich dann nicht wieder das Geschlechterverhältnis in der Truppe? Man war doch eigentlich recht glücklich, dass das jetzt seit vielen Jahren kontinuierlich steigt, der Frauenanteil auf aktuell 13,6%.
Das ist richtig. Der aktuelle Frauenanteil in der Bundeswehr ist vergleichbar mit anderen Armeen der westlichen Hemisphäre. Das wollte man auch immer gerne nochmal steigern, in der Tat. Und Sie haben es auch richtig gesagt, die Verfassung sagt ganz klar, es besteht noch eine Wehrpflicht, sie ist deaktiviert, aber sie ist noch in der Verfassung, nur für Männer. Und Frauen dürfen auch nicht zum Kriegsdienst herangezogen werden, das ist richtig. Möchte man das ändern, braucht man die Zweidrittelmehrheit, die sehe ich derzeit nicht. CDU, CSU und SPD verfügen darüber nicht. Darüber hinaus können selbst die, ich nenne es mal die Parteien der politischen Mitte, auch nicht auf eine Zweidrittelmehrheit kommen. Insofern könnte man das nicht verändern. Das würde ja bei einer Wehrpflicht für Männer bleiben, wenn man jetzt entscheiden würde, die gesetzlich wieder einzuführen.
Dr. Richter, könnte die Bundeswehr nicht ihre Reservisten engmaschiger als bisher an sich binden, öfter ins Manöver einbinden, auch um dann vielleicht schon vor dem Verteidigungsfall Aufgaben zu übernehmen, die klassischerweise sonst Wehrdienstleistende übernehmen würden?
Die Bundeswehr bezieht bereits ihre Reservisten aktiv in ihre Verteidigungspläne und Vorhaben ein. Darauf zielt in gewisser Weise auch dieses neue Modell des neuen Wehrdienstes. Grundlage ist, es gab schon einen entsprechenden Gesetzeswurf im November letzten Jahres, der dann durch die Turbulenzen auf der Regierungsebene dann nicht mehr aktiviert werden konnte. Und in diesem ist enthalten, das können wir auch dem Koalitionsvertrag entnehmen, dass vor allem auch die Wehrerfassung wieder aktiviert werden soll. Die wurde ausgesetzt nach dem Aussetzen der Wehrpflicht. Und dieses Aktivieren der Wehrerfassung, das zielt genau auf das, was Sie angesprochen haben. Das zielt darauf ab, wieder genau zu wissen, welche Reservisten haben wir, wo wohnen die, welchen Zustand haben die, sind die noch gesund, sind die fit, wozu können wir sie ziehen?
Herr Dr. Richter, dass man in der Ukraine jetzt seit mehr als 3 Jahren Tag für Tag sieht, was eine Verteidigungsarmee für die Freiheitsgrade ihrer Gesellschaft und für die Existenz und Souveränität des Staates leistet, motiviert das für einen künftigen Dienst in der Bundeswehr in Deutschland oder macht das augenscheinlich, wie nah der echte Krieg sein kann, in dem man selbst geraten kann und erschwert dann die Rekrutierung?
Das wird sich zeigen in der Zukunft, inwieweit hier die Motivation besteht, für Deutschland auch zu dienen in den Streitkräften. Es gibt aber deutliche Umfragen, dass ein nicht unbeträchtlicher Anteil gerade der jungen Menschen auch dazu bereit sind.
Christian Richter vom German Institute for Defense and Strategic Studies. Die Ukraine-Kontaktgruppe tagte heute in Brüssel. Immer geht es seit gut 3 Jahren darum, sich gegenseitig zu mehr Hilfe für die Ukraine zu animieren und sich und die Ukraine zu bestärken, dass die Verteidigung nicht aussichtslos ist. Während die USA die Waffen- und Munitionshilfe kürzlich zeitweise aussetzten, gab es heute in Brüssel neue oder bekräftigte Zusagen aus vielen Ländern, auch aus Deutschland. Während die Minister und Militärs heute tagten, traf der US-Sondergesandte Witkoff wieder in Russland ein, um mit Präsident Putin über das von ihm überfallene Nachbarland zu sprechen. Der US-Verteidigungsminister ließ sich in Brüssel heute nur zuschalten. Bis zu Trumps Amtsantritt hatte der Pentagon-Chef stets zum Treffen eingeladen. Helga Schmidt.
Boris Pistorius war zufrieden am Ende der Beratungen der Ukraine-Unterstützergruppe. Pistorius hat sie zum ersten Mal geleitet, zusammen mit dem britischen Verteidigungsminister John Healey.
John, I think we did a good job this morning.
Insgesamt sind Zusagen für Waffenhilfen in Höhe von 21 Milliarden Euro zusammengekommen. Der britische Verteidigungsminister spricht von einer Rekordsumme.
A record boost in military funding for Ukraine. And we're also surging that support to the frontline fight.
Beide Pistorius und sein britischer Amtskollege betonen, dass die Militärhilfe für die Ukraine fortgesetzt wird, auch wenn nicht klar ist, welchen Beitrag die Amerikaner künftig leisten werden. Pistorius sprach das offen an in Brüssel. Nach seiner Einschätzung lässt sich im Moment einfach nicht voraussagen, ob der amerikanische Präsident Trump der Ukraine weiterhilft mit Waffen oder nicht. Sein Verteidigungsminister Hexas jedenfalls fehlte in Brüssel. Er ließ sich zuschalten. Unklar ist nach wie vor, ob es europäische Truppen zur Absicherung einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine gibt. Eine verfrühte Debatte, findet Pistorius, der darauf hinweist, dass Russland immer noch Raketen gegen zivile Einrichtungen in der Ukraine richtet.
Ich halte es für klüger, nicht jeden Tag darüber zu sprechen, was wer wann machen könnte, unter welchen Umständen. Ich glaube, das hilft niemandem. Entscheidend ist, dass wir handlungsfähig sind, in dem Augenblick, in dem wir handlungsfähig sein müssen.
Pistorius, der im Moment geschäftsführender Verteidigungsminister ist, nahm auch zu Berichten aus einem internen Bundeswehrpapier Stellung, in dem es um Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine ging.
Diese Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil wir in regelmäßigem Austausch sind mit unseren ukrainischen Partnern. Und Meldungen wie diese oder Beschwerde über unser Material sind mir nicht bekannt geworden.
Wenige Stunden danach meldete sich der ukrainische Botschafter in Deutschland zu Wort, Oleksiy Makeyev. Die deutschen Waffen, sagte er, gehören zu den besten, die wir haben. So wörtlich, sie hätten sich im Einsatz sehr gut bewährt.
War's das fürs Erste mit Trumps zornigen Zollattacken oder muss man auch als EU die Pause von 90 Tagen nutzen, um sich gütlich mit Washington zu einigen auf neue Handelsbeziehungen? Nach einer Woche voller Börsenturbulenzen, auch in Europa, berieten sich die EU-Finanzminister mit EZB-Chefin Lagarde heute in Warschau. Von dort berichtet Jakob Mayer.
Die EU-Finanzministerinnen und Minister atmen in Warschau etwas durch am Ende einer turbulenten Woche ohne Beispiel. Der Gastgeber, Polens Ressortchef Andrzej Domański, begrüßt, dass die US-Regierung eine befristete Pause im Zollstreit angekündigt hat. Er spricht von einem ersten Schritt in die richtige Richtung. Auch Bundesfinanzminister Jörg Kukies erkennt Bewegung in Washington. Er sieht klare Signale, dass man in den USA die negative Reaktion der Märkte verstehe und an einer Einigung interessiert sei.
Und dass es immerhin mal erste Signale gibt, dass man sich auch vorstellen kann, als Ergebnis mit den Zöllen runterzugehen, statt höher zu gehen, ist ja schon mal etwas Positives.
Kukies unterstützt wie andere Minister die Antwort aus Brüssel. Die EU-Kommission hat ihrerseits ein erstes Paket von Gegenmaßnahmen für 90 Tage ausgesetzt und signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Übermorgen fliegt Handelskommissar Maro Šefčovič wieder zu Gesprächen nach Washington. Dabei schließt die Kommission Gegenmaßnahmen weiter nicht aus. Europas Finanzmärkte sind trotz allem stabil, betont die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde. Wir beobachten alle Börsenentwicklungen sorgfältig. Es hat zuletzt Schwankungen gegeben, aber in Europa und vor allem im Euroraum haben wir beobachtet, dass die Börseninfrastrukturen und der Anleihenmarkt ordnungsgemäß funktionieren.
In an orderly fashion.
Nach Angaben von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis treffen die negativen Auswirkungen des Zollstreits vor allem die USA selbst, weil Zölle Kaufkraft einschränken, Reallöhne sinken lassen und importierte Güter für die Produktion verteuern. Der EU-Kommissar klingt in Warschau weniger zuversichtlich als die Minister. Die Lage bleibe trotz der jüngsten Wende in Washington sehr unbeständig und unsicher, erklärt Dombrovskis. Das schafft zwar Raum für Verhandlungen, aber wir sollten nicht vergessen, dass 10% pauschale Zölle für fast alle Länder weiter bestehen und die USA außerdem ihre 25% Zölle auf Stahl, Aluminium, Autos und Autoteile nicht ausgesetzt haben. Falls Verhandlungen mit Washington scheitern, ist die EU-Kommission nach den Worten ihrer Präsidentin bereit, ihre schärfste Waffe einzusetzen und US-Dienstleistungen ins Visier zu nehmen. Wie Ursula von der Leyen im Interview mit der Financial Times erklärt, wäre etwa eine Abgabe auf Werbeeinnahmen von digitalen US-Diensten möglich. Wirtschaftskommissar Dombrovskis verweist in Warschau darauf, dass die EU im Handel mit Dienstleistungen mit den USA, anders als bei Waren, ein Defizit verzeichnet. Wenn wir über eine handelspolitische Reaktion diskutieren, müssen wir also natürlich auch Dienstleistungen einschließlich der digitalen berücksichtigen. Und wie wir von Kommissionsseite dargelegt haben, bleiben bei der Diskussion über weitere Gegenmaßnahmen alle Optionen auf dem Tisch. Dabei gibt Bundesfinanzminister Kukies allerdings zu bedenken, dass die schärfste Waffe der EU auch Europa selbst treffen könnte.
Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir keine wirklichen Alternativen haben. Ich habe gestern wieder mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die mir berichtet haben, dass es schlichtweg keine Cloud-Anbieter, KI-Anbieter von der Skalierung gibt, auf die man ausweichen kann.
Kukies betont, dass sich die Bundesregierung im Zollstreit eng mit Brüssel abstimmt.
An diesem Freitag zogen in Berlin und anderen Städten wieder tausende Schülerinnen und Schüler und Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straßen. Der Anlass: Sie sind unzufrieden mit dem, was Union und SPD zur Klimapolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Was genau wurde da vereinbart und ist die Kritik berechtigt? Jan Zimmermann.
16 Mal findet sich Klimaschutz im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Zum Vergleich, im Vertrag der Ampelkoalition 2021 war Klimaschutz 51 Mal zu lesen. Gewiss sagt das erst einmal nichts darüber aus, wie gut oder schlecht die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung wird. Wie die Vorgängerkoalitionen hält auch Schwarz-Rot an den Klimaschutzzielen fest. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weitergehen, sagt die klimapolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer.
Heute schon sind die erneuerbaren Energien die günstigste Form, Energie zu gewinnen. Und deswegen ist es auch sozial geboten, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien hinzubekommen.
Im Verkehrsbereich, dort wo nach wie vor viel CO2 ausgestoßen wird, setzen CDU, CSU und SPD auf die E-Mobilität, um Klimaschutz voranzutreiben. Doch das war es dann mit den guten Nachrichten, findet Martin Kaiser von Greenpeace.
Dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD dem Klimaschutz keine Priorität mehr einräumt, ist ein großes Versagen.
Von einem Versagen oder Rückschritt sprechen viele Klimaschutzverbände und Umweltschutzorganisationen. Vor allem folgende Kritikpunkte sind immer wieder zu hören. Union und SPD würden weiter zu stark an fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle hängen. Das sei zum Beispiel daran zu erkennen, dass viel Geld in neue Gaskraftwerke fließen soll. Vom Ziel der Ampelkoalition, 2030 aus der Kohle auszusteigen, ist im neuen Koalitionsvertrag nichts mehr zu lesen. Stattdessen soll der Ausstieg 8 Jahre später kommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban, der für die Union am schwarz-roten Klimaplan gearbeitet hat, verteidigt diese Entscheidung.
Die letzte Bundesregierung hat sich dazu entschieden, nicht als erstes die Kohlekraftwerke, sondern als erstes die Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen. Aber dann ist auch die folgerichtige Notwendigkeit, dass man eben auch die Kohlekraftwerke erst einmal mindestens in der Reserve oder aber vielleicht sogar am Netz braucht, um die Versorgungssicherheit in Deutschland herzustellen.
Was Umweltschützer wie Martin Kaiser von Greenpeace besonders ärgert: Union und SPD wollen in Deutschland Gas fördern.
Und dass Deutschland dann noch in der Nähe eines UNESCO-Weltnaturerbes, nämlich der Nordsee, in Borkum, in einem Tourismusgebiet, selber jetzt Gasbohrungen zulassen wollen und Gas fördern wollen, ist wirklich ein absolutes Paradoxon und überhaupt nicht nachvollziehbar.
Einer der Hauptkritikpunkte am Koalitionsvertrag: Das sogenannte Heizungsgesetz soll abgeschafft und durch neue Regeln ersetzt werden. Nach dem Streit um das Gesetz in der Ampel würden erneut Handwerker und Verbraucher verunsichert und die Klimaziele gefährdet, klagen Klimaschützer. CDU-Politiker Tilman Kuban sieht das anders.
Wir sorgen dafür, dass es für die Menschen endlich wieder ein bisschen mehr Freiheit gibt und nicht diese Bevormundungspolitik, und das halte ich auch für vollkommen richtig.
Er will das bisherige Gesetz aufweichen und Vorgaben wie klimafreundlich eine neue Heizung sein muss, lockern. Fazit: Schwarz-Rot und Umweltschützer liegen bei vielen Themen über Kreuz. Vielleicht einer der Gründe, warum Klimaschutz 16 Mal und nicht mehr im Koalitionsvertrag zu lesen ist.
Ja, die Freude war weit über die Kreise von Naturschützern und Grimms Märchenvorlesern groß, als der Wolf in den 2000er Jahren langsam wieder heimisch wurde in etlichen Regionen Deutschlands. Mit der zuletzt stark steigenden Zahl von Rudeln mehrte sich das Stirnrunzeln und nach immer mehr mutmaßlichen oder nachgewiesenen Wolfsrissen unter Schafen, Ziegen und selbst Rindern fokussierte sich die Sympathie neu vom Wildtier auf seine Opfer. Darauf hat, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, auch die Politik reagiert. Der Bundesrat hat heute nun eine Entschließung gefasst. Es bestehe dringender zusätzlicher Handlungsbedarf, um das Management lokaler Wolfsbestände künftig flexibler zu gestalten. Soll heißen, häufiger und schneller zur Flinte zu greifen. Der Wolf soll ins Jagdrecht. Darüber habe ich mit Sibylle Klenzendorf gesprochen, Programmleiterin für Wildtiere beim Worldwide Fund for Nature, WWF Deutschland. Ist das eine Zeitenwende im Umgang mit dem Wolf? Wird er jetzt vom geschützten Tier zum gehetzten Tier?
Der Wolf ist immer noch eine gefährdete Art. Und dieser Antrag ist eigentlich ein Zeitgeist des Populismus. Es ist nämlich immer noch eine geschützte Art, die in einem günstigen Erhaltungszustand sein muss. Und das heißt, dass man nicht so einfach drauf losschießen kann.
Aber dass der Schutzstatus in der Berner Konvention des Europarates abgesenkt wurde, eine Stufe, ist ja nicht per se ein Einknicken vor einer Anti-Wolf-Lobby gewesen, sondern wohl Ergebnis der Tatsache, dass eben sein Vorkommen von Jahr zu Jahr in Deutschland wächst und das es inzwischen mehr als 200 Rudel in Deutschland gibt, zeigt ja, dass die Schutzbedürftigkeit vielleicht nicht mehr so groß ist wie am Anfang der neuen Ausbreitung.
Ja, das ist richtig, dass die Wolfspopulation ansteigt. Aber es gibt ja Kriterien unter dieser EU-Gesetz-FFH-Richtlinie und auch für die Berechnung des Schutzstatuses. Mhm. Und unter diesen Kriterien hat eben der Wolf noch nicht den günstigen Erhaltungszustand in Deutschland erreicht. Es gibt jetzt im Juli einen Bericht, der an die EU geliefert werden wird und den hätte man eigentlich abwarten müssen. Und der, soweit wir das von der Umweltministerkonferenz letztes Jahr gehört haben, wird eben nicht besagen, dass der Wolf in Deutschland einen günstigen Erhaltungszustand hat. Und diesen Bericht hätte man sowieso erst abwarten müssen, bevor man diese Entscheidungen angeht. Aber das ist leider nicht der Fall gewesen.
Nun gab es, wenden wir mal den Blick auf die Opfer des Wolfes in Mecklenburg-Vorpommern allein, im ersten Halbjahr 2024 42 Rissvorfälle, bei denen 159 Tiere getötet wurden. Spüren die Wolfsmanager vor Ort, spüren Sie als Programmleiterin beim WWF nicht die wachsende Sorge um Weidetiere und dass bei mehr Rissen durch mehr Wölfe eben Zäune oft keinen ausreichenden Schutz mehr bieten?
Doch, natürlich sind wir da besorgt. Aber es hat sich auch gezeigt, dass wenn Wolfsschutz, also durch Zäune oder Herdenschutzhunde betrieben wird und wenn es richtig nach den Standards betrieben wird, die Risse um fast 90% zurückgehen. Und wenn es wirklich Tiere gibt, die dann gelernt haben, den Herdenschutz zu überwinden, gibt es auch jetzt schon rechtskonforme Maßnahmen, um den Wolf entnehmen zu können. Dieses Tier, das der Problemwolf ist. Aber was jetzt angestrebt wird, eine Jagd flächendeckend oder ungezielt und nicht nur auf Problemwölfe abgezielt, hat man auch in anderen Ländern gesehen, dass es das Problem sogar verschärfen kann. Wenn man einen Rudel hat und zum Beispiel das Leittier rausschießt, dann ist das Rudel ungeführt und kann noch mehr Risse anrichten oder auch zum Beispiel sich noch mehr vermehren. Weil wenn zum Beispiel die Alpha-Weibchen rausgeschossen, dann werden alle anderen Weibchen in diesem Rudel auch schwanger. Also dieses ungezielte Management oder die ungezielte Jagd wird den Herdenschutz oder die Risse nicht verringern, gerade im Gegenteil.
Aber besteht nicht auch die Gefahr, dafür gibt es ja auch Anzeichen, dass wenn der Staat nicht rechtlich reagiert, Problemwölfe schneller entnimmt, es einen Trend zur Wilderei geben wird und dann natürlich gar kein Wolfsmanagement mehr möglich ist. Man hat in Mecklenburg-Vorpommern zwei Rudel gewissermaßen vom Radar verschwinden sehen und das deutet ja auf Wilderei hin.
Auf jeden Fall. Und wir sagen ja auch, dass Diese Schnellabschussrichtlinie, die ja letztes Jahr schon oder schon länger eingeführt wurde, die hätte mit einer konkreten Ausarbeitung und Handweisung besser umgesetzt werden müssen. Die ist auf jeden Fall unvorbereitet eingeführt worden, aber diese eigentliche Richtlinie war richtig, und wenn man sie gut umgesetzt hätte zu den Standards, wie sie eigentlich hätte umgesetzt werden sollen, wäre das das richtige Werkzeug gewesen. Aber jetzt zu sagen, das hat nicht funktioniert, ist eigentlich auch nicht korrekt, weil man es gar nicht korrekt bis jetzt umgesetzt hat oder auch dann korrigiert, was hätte verbessert werden müssen. Und jetzt generell dann zu sagen, wir schießen einfach querbeet, das wird das Problem nicht lösen.
Frau Klenzendorf, Sie kämpfen für Wildtiere, schützen Sie. Mal so gefragt, sind Wildtiere edlere Geschöpfe als Lämmer, weil die von Menschen genutzt werden? Sind Lämmer deshalb weniger schutzbedürftig, obwohl es doch emotionale Bindungen nicht nur vom Schäfer, sondern von vielen Menschen an sie gibt? Oder sind wir alle einfach Opfer der alten Märchen vom bösen Wolf?
Nein, auf keinen Fall. Es ist das Tier des Lammes schützenswert, aber der Wolf eben auch. Und es gibt Wege in die Koexistenz von beidem. Bedeutet Arbeit, es bedeutet auf jeden Fall Kompromisse auf beiden Seiten und gute Zusammenarbeit. Aber es gibt Lösungen und es gibt ja auch schon gute Beispiele, wo diese Koexistenz funktioniert. Und diese Beispiele muss man eigentlich fördern und ausbreiten in den anderen Regionen.
Sagt Sibylle Klenzendorf, Programmleiterin beim WWF Deutschland für Wildtiere. In den NDR-Info-Themen des Tages.